Ich will euch einen Mann vorstellen, Les Stewart. Und dieser Mann ist Australier und der hat einen Weltrekord aufgestellt. Und zwar hat er mit einer Schreibmaschine von 1 bis 1 Million gezählt. Nur, dass er nicht die Ziffern verwendet hat, die Zahlen, sondern er hat es mit Buchstaben ausgeschrieben. Also 1, 2, 3 getippt in Worten. Und da hat er von 1 bis 1 Million gezählt. Er hat sich insgesamt 16 Jahre Zeit dafür genommen. Fast 20.000 Seiten Papier, etwa 1.000 Farbbandrollen und 7 Schreibmaschinen hat er dazu gebraucht. Und dazu kommt, dass er selbst keine gesunden Hände hatte und das meiste mit nur einem Finger tippen konnte. Und da muss man sagen, also ich weiß nicht, jeder hat ja die Freiheit, seine Zeit selbst zu bestimmen. Aber ich weiß nicht, ob ihr die 16 Jahre als sinnvoll verwendete Zeit betrachtet. Ich will nicht über ihn urteilen. Wie gesagt, jeder muss selber wissen, was er mit seinem Leben macht. Aber eins hat er auf jeden Fall und das ist Eifer und Durchhaltevermögen. Also ich muss sagen, ich hätte, glaube ich, nicht diesen Eifer, dass ich sage, ich nehme mir 16 Jahre lang jeden Tag Zeit, um da jetzt diese Buchstaben zu tippen. Ja, dieser Mann ist aber eigentlich nicht damit alleine, dass er viel Eifer für eine Sache hat, die eigentlich gar nicht so richtig sinnvoll ist. Also das gibt es ja oft genug, dass Menschen mit viel Eifer etwas tun, aber danach denkt man sich, naja, war es jetzt wirklich wert? Muss man vielleicht selber entscheiden. Wir lesen heute einen Bibeltext in der Predigtreihe im Johannesevangelium weiter. Wir hatten pausiert und sind jetzt passend zu Ostern wieder dabei. Und in diesem Bibeltext gibt es einige Menschengruppen, denen es an Eifer auch nicht gemangelt hat. Die haben sich auch wie dieser Mann ganz einer Sache gewidmet und waren mit vollem Herzen dabei. Der Text ist recht bekannt und wir wollen ihn mal lesen. In Johannes 18, die Verse 1 bis 11. Also Johannes 18, 1 bis 11. Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäer und Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antwortete ihm und sprach: Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun sprach: Ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Nun fragte er sie wiederum: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort sich erfüllen würde, das er gesagt hatte: Ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Also das ist jetzt quasi schon der direkte Weg. Nach Jesus seiner Abschlussrede geht es jetzt direkt in Richtung Kreuzigung. Und der Text beginnt damit, dass Jesus, nachdem er dies gesagt hatte, also seine Abschlussrede, sein letztes Gebet für die Jünger, geht er über den Winterbach Kidron. Der ist im Sommer vertrocknet, im Winter fließt da Schmelzwasser und sie gehen eben über diesen Bach in den Garten Gethsemane. Als kleine Randinfo: Der König David, als er in 2. Samuel 15 vor seinem Sohn Absalom geflohen ist, ist auch eben über diesen Bach geflohen, wie Jesus jetzt in dieser Verratsnacht. Wir haben jetzt in diesem Bibeltext verschiedene Parteien. Also abgesehen von Jesus war aber jede Partei für sich selbst irgendwie auf einem falschen Weg. Eins haben sie aber gemeinsam: Sie haben Eifer. Wir lesen hier von einer hochgeladenen Situation. Es gibt keine Unentschlossenheit mehr. Es gibt kein vorsichtiges Handeln mehr. Jetzt ist die Zeit gekommen, um anzupacken. Jetzt wird gehandelt. Jetzt muss man mit Eifer und Entschlossenheit vorangehen. Den Leuten im Text fehlt es überhaupt nicht an Motivation und Eifer. Aber das Problem ist, Eifer ist nicht immer gut. Weil es ist nur dann gut, wenn es für die richtige Sache geschieht. Also es bringt mir nichts, wenn ich mit Vollgas in eine Richtung laufe, aber es ist die falsche Richtung. Dann kann ich noch so viel Eifer haben, noch so schnell laufen. Wenn es in die falsche Richtung ist, ist es mir nur zum Schaden. Wir schauen jetzt mal die Gruppen an, die wir hier im Text finden. Als erstes lesen wir von der Truppe. Wörtlich steht da Kohorte. Ich lese nochmal den Vers 3. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern und Dienern bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Also es scheint so, wenn hier von einer Kohorte die Rede ist, ist es nicht ganz sicher, wie viele Leute in dieser Truppe waren, die Judas da hatte. Scheint so, dass auch Römer eben bei der Festnahme beteiligt waren. Aber wie groß diese Schar ist, die jetzt Jesus gefangen nimmt, wissen wir jetzt nicht. Es ist auch, denke ich, eher eine zweitrangige Frage, wie viele Personen es genau waren. Fakt ist, es waren die obersten Priester und deren Diener dabei und die wollen eben Jesus festnehmen. Und die wollen ihn festnehmen und rechnen auch mit Gegenwehr. Also wenn sie nicht mit Gegenwehr rechnen würden, bräuchten sie keine Fackeln und Waffen und so weiter. Nein, sie haben damit jetzt gerechnet, dass Jesus sich widersetzen wird. Und das ist so paradox. Überlegt mal, Jesus hat ja von sich gesagt, er ist das Licht der Welt. Und jetzt kommt diese Truppe mit ihren kleinen Fackeln, um Jesus festzunehmen, der selbst das Licht der Welt ist. Da denke ich mir schon, welch ein kleiner Schein haben diese kleinen Fackeln der Leute. Und welch großes Licht ist Jesus, das Licht der Welt. Und diese Menschen haben falschen Eifer. Sie wollen Jesus festnehmen und sie meinen auch noch, das Richtige zu tun. Also die Leute denken hier, sie nehmen jetzt hier den großen Irrlehrer fest, den Aufruhr verursacht, den, der die Leute von den Pharisäern wegführt und so weiter. Ich denke, viele von ihnen haben wirklich gemeint, das Richtige zu tun. Und sie haben wirklich Eifer dafür gehabt und sind jetzt losgezogen, ihn endlich festzunehmen. Die Eifer hat sie eigentlich blind gemacht, dafür, dass Jesus das wahre Licht der Welt ist. Dafür hat sie blind gemacht, dass sie eigentlich in eine falsche Richtung laufen. Allein die Tatsache, dass sie meinen, Jesus mit Gewalt festnehmen zu müssen oder überhaupt zu können, zeigt, wie verblendet sie sind. Erstens, Jesus sagt in einem anderen Evangelium, ja, wenn er wollte, könnte er sehr viele Engel holen, die für ihn kämpfen würden, viele Legionen. Also es wäre gar nicht möglich gewesen, ihn festzunehmen, wenn er sich widersetzt hätte. Und dennoch kommen sie mit Fackeln und Waffen. Aber was macht Jesus? Rennt er weg? Nein, er kommt raus und sucht die Konfrontation. Wen sucht ihr? Jesus macht etwas, das er schon sehr oft getan hat. Er fordert sein Gegenüber heraus, indem er eine Frage stellt. Er hat es oft zum Beispiel bei Kranken gemacht. Da kommt ein Kranker zu ihm und er sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und man denkt sich, wenn man das liest, ist ja logisch, er will gesund werden. Und diese Leute, eigentlich ist auch klar, wen sie suchen. Aber Jesus stellt diese Frage, weil er sich wünscht, dass sein Gegenüber Stellung bezieht. Er will es von seinem Gegenüber hören. Wer mit Jesus im Kontakt ist, muss irgendwie Stellung beziehen. Und so machen es auch die. Sie sagen, Jesus, den Nazarener. Jesus ist ein relativ geläufiger Name, deswegen noch die Nazarener. Und er sagt ihnen ganz klar, ich bin's. Und dann ist hier die Rede davon, als sie das gesagt haben, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Warum sind sie hingefallen? Was ist da passiert? Manche sehen da irgendwie ein Machtwort, der die Leute irgendwie wie eine Stoßwelle nach hinten geschubst hat. Dass sie keine Kraft mehr hatten irgendwie. Ich denke eher, dass sie hingefallen sind, weil sie zurückgegangen sind. Muss man überlegen, es ist nachts, es ist dunkel, sie haben nur den Schein der Fackeln, es sind viele Leute, viele verschiedene Parteien, die Jünger, die anderen, die sie festnehmen wollen. Und Jesus sagt, ich bin's. Und er tut es mit Sicherheit mit einer gewissen Entschlossenheit. Und sie merken, oh, jetzt wird's ernst. Und ich denke, deswegen machen die ersten Reihen einen Schritt zurück, aus Furcht oder aus Unsicherheit heraus, weil sie merken, Mensch, der läuft ja gar nicht weg. Was passiert hier eigentlich? Der widersetzt sich ja gar nicht. Was ist hier los? Und ich denke, wenn die Ersten einen Schritt zurück machen wollen und die Hinteren machen es nicht, man stolpert dann übereinander. So würde ich das Hinfallen erklären. Wobei der Schritt, den sie zurück machen, ist ja eigentlich die falsche Richtung. Eigentlich sagt Jesus, ich bin's, und dann müssten sie den Schritt nach vorne machen, um Jesus festzunehmen. Also sie gehen hier eigentlich in die falsche Richtung. Genau. Was auch noch hier mitschwingt, ist, dass Jesus, wenn er sagt, ich bin's, erinnert es hier an den Gottesnamen Jahwe, der Ich Bin. Die Ich Bin-Worte, die Jesus gesprochen hat, die haben das auch immer wieder verdeutlicht, dass er darauf auf Gott selbst Bezug nimmt. Und das Interessante ist ja, im Alten Testament stellt sich Gott vor als der Ich Bin, als Jahwe, und im Neuen Testament kommt dann Jesus und dann füllt er das aus. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin der gute Hirte. Also in Jesus wird Gott konkret, in Jesus wird Gott greifbar. Und indem er hier sagt, ich bin's, schwingt eben dieser Gottesname irgendwie nochmal im Unterton mit. Und Jesus fordert sie erneut heraus und sagt, ja, wen sucht ihr? Und dann sagen sie wieder Jesus, und er sagt wieder, ja, dass er es eben ist. Und mich wundert es nicht, dass nur Johannes von dieser Aussage berichtet. Im Johannesevangelium sehen wir ja ganz klar die Gottheit von Jesus. Die anderen beschreiben den Kuss von Judas genauer, und ich denke, es sind hier zwei ergänzende Berichte. Hier sehen wir eben, wie souverän Jesus auftritt. Das ist also die erste Gruppe mit falschem Eifer. Sie wollen Jesus gefangen nehmen, sie sind Feinde von Jesus. Es gibt genug Leute, die offen feindlich dem christlichen Glauben oder Jesus gegenüber eingestellt sind. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch solche in eurem Bekanntenkreis, die sehr gegen den christlichen Glauben sind, die vielleicht das richtig blöd finden, dass ihr heute hier im Gottesdienst seid. Natürlich, es gibt auch in anderen Ländern Leute, die dann wirklich gewalttätig gegenüber Christen werden. Also das ist auf jeden Fall hier ein Eifer, der völlig in die falsche Richtung geht. Den zweiten, den wir uns anschauen wollen, ist der Judas. Judas, ich weiß nicht, ob man hier wirklich von Eifer sprechen kann. Er ist sicher sehr fehlgeleitet. Er hatte sich vom Teufel um den Finger wickeln lassen. Er ist auf seine Versuchung eingegangen. Am Schluss werde ich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber Judas hat den fatalen Fehler gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, was seine Motivation war, Jesus zu verraten. Aber in der Regel, wenn man versucht wird vom Teufel, bietet der Teufel einem einen faulen Deal an. Er bietet einem einen Tausch an, und zwar dieser Tausch bei einer Versuchung ist, dass der Teufel dir langfristiges Glück nehmen will und dir aber kurze Freude oder kurzen Spaß oder eine kurze Befriedigung anbietet. Also der Teufel will uns eigentlich das Gute langfristige nehmen und bietet uns etwas Kurzes an, von dem wir uns eben Glück versprechen. Vielleicht war es bei Judas der Beutel voll Geld, der ihn erwartet hatte. 30 Silberstücke hat er eingetauscht in das langfristige Glück, ja, das Richtige zu tun, in das langfristige Glück, für Jesus unterwegs zu sein. Ja, sein Leben als Apostel wäre zwar hart, aber sehr sinnvoll gewesen. Er hätte als ein Apostel leben können, er hätte ja in der Ewigkeit ewigen Ruhm bekommen können, wie die anderen Apostel, die ihr Leben für Jesus eingesetzt haben. Er hätte damit leben können, das Richtige zu tun, und stattdessen hat er das gegen dieses kurzfristige Glück, diesen Sack voll Geld, eingetauscht. Das hat ihn natürlich nicht glücklich gemacht, sondern so in die Verzweiflung bis hin zum Selbstmord getrieben. Das war ein schlechter Deal. Ich werde am Schluss nochmal darauf, auf diesen schlechten Deal eingehen. Wer hat in diesem Bericht von Johannes 18, wer hat noch falschen Eifer? Wir lesen hier von Petrus. Sein Eifer hatte zwar grundsätzlich mal die richtige Richtung, und zwar, dass er es für Jesus getan hat. Aber auch wenn er es eigentlich für Jesus getan hat, war es völlig falsch, was er getan hat. Er hat quasi Jesu Verhaftung verhindern wollen, indem er jetzt sein Schwert zieht und drauf losschlägt. Er wollte für Jesus kämpfen. Jesus hatte immer wieder in der Vergangenheit zum Ausdruck gebracht, dass er sterben wird. Und da hat er auch gesagt, nein, tu es nicht. Und Jesus hat ihm widersprochen, aber vielleicht hat er sich innerlich gedacht, wenn es soweit ist, ich werde ihn verteidigen. Dass Jesus untergeht, das werde ich nicht zulassen. Und er wollte es auch wirklich verhindern. Er wollte eben diesen Plan, den Jesus gehabt hat, eben nicht akzeptieren. Das war nicht das, was er für Jesus im Sinn hatte. Er hat für seinen Herrn und Meister gekämpft. Und ich meine, es ist nichts Ungewöhnliches, dass die Israeliten für ihre Freiheit kämpfen wollen. Also das war da nicht mit Nächstenliebe, sondern mit dem Schwert. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 5, 36, da geht es um einen anderen Aufständischen. Da heißt es, denn vor diesen Tagen traf Theudas auf und gab vor, er wäre etwas. Ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Er wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, zerstreuten sich. Also da in der Apostelgeschichte sprechen die von einem Mann, der war auch so ein Anführer, 400 Jünger hatte er gehabt und dieser Aufstand wurde niedergeschlagen. Aber es gab viele diese Aufständischen, die eben bewusst mit dem Schwert vorgegangen sind. Petrus, dass der jetzt hier zum Schwert greift, war also nichts Ungewöhnliches. Aber es entsteht hier eine extrem gefährliche Situation. Habt ihr euch mal überlegt, was wäre passiert, wenn Jesus Petrus nicht zurückgehalten hätte? Oder was wäre passiert, wenn nicht nur Petrus eingeschlagen hätte, sondern wenn die anderen Jünger auch noch gesehen hätten, jetzt geht's los und sie packen ihre Fäuste, ihre Schwerter, ihre Dolche aus und fangen das Kämpfen an. Was wäre dann passiert? Jesus wäre nicht mehr unschuldig verurteilt worden. Jesus wäre kein Märtyrer mehr, sondern ein Aufständiger. Jesus wäre zu Recht von den Römern verurteilt worden, der dann eben, wo seine Jünger eben diesen Aufstand angezettelt hätten. Es stand viel auf dem Spiel. Jesus wäre dann eben zu gutem Grund angeklagt. Und es wäre auch noch viel fataler für die ganze Weltgeschichte danach, weil überlegt mal, was für ein Vorbild es gewesen wäre für die anderen Christen. Stellt euch mal vor, Jesus hätte Petrus nicht zurechtgewiesen. Dann hätten wir das Handeln der Jünger als Vorbild, zur Not auch mal das Schwert zu ziehen oder die Pistole oder sonst was. Aber nein, das sollen wir auf keinen Fall tun. Jesus hat sich klar dagegen ausgesprochen. Jesus sagt, steck dein Schwert weg. Waffen sind keine Mittel, die Christen verwenden sollen. Die sind keine Mittel, den Glauben irgendwie zu verteidigen oder den Glauben zu verbreiten. Leider haben wir das in anderen Religionen, dass Religionsstifter ja mit Gewalt andere von ihrer Religion überzeugen wollen. Aber Jesus macht das nicht. Jesus ist hier uns ein Vorbild der Nächstenliebe und des Friedens. Wir haben ein Vorbild, das friedlich ist. Ein Vorbild, das sagt, steck dein Schwert weg. So nicht. Ja, jetzt haben wir drei Gruppen gesehen, die wirklich falschen Eifer hatten. Ich habe jetzt für Jesus hier als Bild ein Kreuz genommen. Genau, er war noch nicht gekreuzigt, aber als Symbol für Jesus. Jetzt sehen wir auch noch Jesus, weil dann auch Jesus hatte nämlich Eifer gehabt. Auch Jesus hat es wie den anderen nicht am Eifer gemangelt. Er hatte aber einen guten Eifer. Er gibt sich selbst hin und beschützt gleichzeitig die Jünger. Jesu Eifer sieht man darin, ganz am Anfang vom Text, als er sich nicht versteckt, nicht wegrennt, sondern er sieht die Leute kommen und er geht raus zu ihnen und konfrontiert sie. Wen sucht ihr? Also sein Eifer hatte wirklich viel Mut gehabt. Er hat sich seinen Verfolgern aktiv gestellt. Eigentlich, man kann nicht sagen, Jesus wurde gefangen genommen, sondern man müsste eher sagen, Jesus lässt sich gefangen nehmen. Jesus ist der aktive Part eigentlich in dieser Festnahme. Er geht zu ihnen raus, er hätte es verhindern können, aber er lässt sich bewusst festnehmen. Warum tut Jesus das? Natürlich sagen wir ja, weil er am Kreuz sterben musste, weil er für unsere Sünden sterben wollte. Aber hier die Erklärung im Text ist eine andere. Die Erklärung im Text sehen wir ganz am Schluss, wo er sagt, soll ich nicht den Kelch trinken, den mir der Vater gegeben hat? Das war seine Erklärung. Er sagt nicht, wenn ich nicht sterbe, kriegt ihr keine Erlösung. Das wäre auch richtig. Aber er spricht hier von dem Willen des Vaters. Er spricht hier, er soll den Kelch trinken. Sogenannte Leidenskelch. Das ist jetzt kein wortwörtlicher Becher, den er in der Hand hatte, sondern es ist eigentlich die Menge am Gericht Gottes, das er bekommen sollte. Was für ein Gericht Gottes soll er bekommen? Die Strafe, die wir für unsere Sünden verdient hätten. Ja, von daher, er hätte zu Recht gesagt, ja, steckt dein Schwert weg, ich muss eure Sünden auf mich nehmen. Aber Jesus betont hier den tiefen Wunsch, den Willen des Vaters zu tun. Jesus hatte mit Sicherheit auch die Menschen im Blick. Jesus hatte mit Sicherheit auch die Leute im Blick, die er erretten und erlösen will. Aber er betont hier den Willen des Vaters. Wo man sehr wohl die Liebe zu den Menschen sieht, ist die Art und Weise, wie er seine Jünger beschützt. Er beginnt damit, dass er konkret fragt, wen sucht ihr? Weil dadurch wird deutlich, der Verhaftungsbefehl geht gar nicht an alle Jünger, sondern der Verhaftungsbefehl ist auf Jesus ausgestellt. Also sie sagen jetzt, wenn er jetzt gefragt hätte, was wollt ihr, hätten sie vielleicht sagen können, wir wollen den Aufstand irgendwie unterbinden. Dann wären auch die Jünger mit eingeschlossen gewesen. Aber er macht klar, diese Leute wollen ihn haben und nicht die Jünger. Und dann sagt er ihnen das ganz klar, wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Und dann steht da, Jesus hält das Wort, damit das Wort erfüllt werde, das er gesagt hatte, ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Also das lesen wir zum Beispiel in Johannes 17, Vers 12, da heißt es, da sagt Jesus, als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Also Jesus hat es immer wieder auch an anderen Stellen betont, dass er die Jünger, die Leute bewahrt, die Gott ihm an die Seite gestellt hat. Jesus hat hier einen wunderbaren Eifer. Sein Eifer bestand nicht darin, seinen eigenen Willen durchzusetzen, es bestand darin, den Willen Gottes zu tun. Sein Eifer bestand darin, seine Jünger zu beschützen. Sein Eifer bestand darin, das Ohr, das abgeschlagen wurde, wieder zu heilen, die Verwundeten zu heilen, die Wunden zu verbinden. Er hatte einen selbstlosen Eifer, der nicht sich selbst an erste Stelle setzt, sondern die anderen. Das ist eine Art von Eifer, die wirklich gut ist. Und jetzt ist ja eigentlich die Frage, naja, wenn das ein Eifer ist, der wirklich gut ist, der erstrebenswert ist, wie bekommt man so eine gute Art von Eifer? Ja, wir sehen ja in dem Text viele Menschen, die auf einem falschen Weg sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will nicht, dass ich in meinem Leben falschen Eifer habe. Ich will nicht in meinem Leben in die falsche Richtung rennen. Ich will nicht so wie die Truppe sein, die Jesus festnimmt und auch noch meint, was Gutes zu tun. Ich will nicht wie Petrus sein, der zwar für Jesus handelt, aber auf völlig falsche Art und Weise. Ich will nicht wie Judas sein, der sich vom Teufel verlocken lässt. Und von daher ist die Frage berechtigt, wie habe ich richtigen Eifer? Der erste Gedanke, den ich habe, ist, sei nah bei Jesus. Weil die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die standen ja auf der richtigen Seite der Konfrontation. Die waren nicht bei den Verfolgern, sondern die waren auf Jesus' Seite. Klar hat Petrus auch falsch gehandelt, von den anderen Jüngern lesen wir das nicht, aber sie haben sehr viel richtig gemacht, indem sie schon mal auf der Seite von Jesus waren. Und Jesus hatte es ihnen eigentlich oft genug gesagt. Also sie hätten es wissen können, sie hätten das eigentlich völlig wissen können, dass das passiert. Von daher, es lohnt sich wirklich nah bei Jesus zu sein, weil er derjenige ist, der uns korrigieren kann. Zum Petrus hat er sogar gesagt, als er gesagt hat, nein, du sollst nicht sterben, weiche von mir, Satan. Also eigentlich eine sehr krasse Aussage. Er hat Petrus klar zurechtgewiesen. Und von daher, wenn wir in unserem Leben Korrektur wollen, dass wir bewahrt werden, falsche Wege zu gehen, falschen Eifer zu haben, müssen wir nah bei Jesus sein. Als zweites, tu Gottes Willen. Wir sehen Jesus, der den richtigen Eifer hatte, der nach Gottes Willen gefragt hat. Was will Gott von dir? Gibt es Dinge in deinem Leben, die du schon erkannt hast, aber noch nicht umgesetzt? Vielleicht hast du noch gar nicht klare Sache mit Gott gemacht. Vielleicht weißt du, eigentlich müsste ich mich für Jesus als meinen Herrn und Retter entscheiden. Eigentlich müsste ich ihn um Vergebung bitten und wirklich zu ihm kommen. Vielleicht geht es dir so. Vielleicht hast du auch andere Dinge, wo du weißt, oh, da müsste ich eigentlich mal aufräumen. Da müsste ich eigentlich mal was ändern. Wir sehen das bei Jesus immer wieder. Da ich lese mal drei Stellen vor, wo deutlich wird, wie sehr er den Willen des Vaters tun wollte. Ich kann nichts von mir selbst aus tun, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Für Jesus, es gibt noch mehr Verse, für Jesus war es fundamental wichtig zu sagen, das, was Gott will, das soll mein eigener Herzenswunsch sein. Das ist das, was mir Eifer gibt. Das ist das, wofür ich eifern will, wofür ich mich einsetze. Das ist mein Ziel. Nicht von 1 bis 1 Million auf einer Schreibmaschine zählen. Nein, ich will den Willen Gottes tun. Für Jesus war das fundamental wichtig. Wie sieht es bei dir aus? Hast du den gleichen Wunsch wie Jesus? Ich meine, keiner kann es zu 100% sagen, so wie Jesus. Keiner von uns hat 100% Gottes Willen, dass man sagt, alles, was ich will, ist sein Wille. Aber es ist ein erstrebenswertes Ziel. Warum? Weil Gott ein guter Gott ist. Weil Gott weiß, was das Beste für uns ist und weil Gott uns liebt. Er ist es wert, dass wir nach seinem Willen fragen. Und als dritten und letzten Punkt habe ich Pass auf bei Versuchungen. Es war ja das warnende Beispiel von Judas. Er hat sich verführen lassen. Er hat diesen schlechten Deal, den schlechten Handel eingegangen, um langfristiges Glück, um langfristiges Gute für etwas Kurzfristiges aufgegeben. Das ist ja die Lüge des Teufels. Und eigentlich immer, wenn ihr versucht werdet, ist es gut, sich zwei Dinge im Kopf zu behalten. Zum einen, wenn ihr merkt, ich werde versucht, ich bin da wirklich versucht, das Schlechte zu tun. Wenn der Teufel dich versucht, der Teufel, er will nichts Gutes für dich und er ist ein Lügner. Das heißt, du wirst über den Tisch gezogen werden. Wenn du auf den Deal des Teufels eingehst, wenn du sagst, okay, ich werde hier versucht, ich gebe jetzt nach, dann wirst du den Kürzeren ziehen, weil er auf jeden Fall das Schlechte für dich im Sinn hat. Es ist immer ein Deal, bei dem du verlierst. Und das Zweite ist eben, mach dir bewusst, dass du etwas hier eintauscht, dass du langfristiges Gutes gegen kurzfristiges eintauscht. Wie viel, wenn du der Versuchung nachgibst, wie viel hast du davon? Wie lange hast du davon etwas? Vielleicht ganz kurz und dann kommt wie bei Judas das schlechte Gewissen. Dann kommt die Erkenntnis, meine Güte, was habe ich getan? Aber wenn du nach dem Willen Gottes fragst, wenn du sagst, ich will das tun, was Gott sagt, ich will mich vor der Versuchung hüten, ich gehe nicht darauf ein, dann hast du dieses langfristige Gute, dass du ein Leben führst, das Gott wohlgefällig ist. Dass du da weißt, dass du das Richtige getan hast, dass du ein reines Gewissen hast. Wie viel ist ein reines Gewissen wert? Und auch das Gute in der Ewigkeit, weil davon die Rede ist, dass wir für das Gute auch belohnt werden. Von daher, pass bei Versuchungen auf und geh keine schlechten Deals ein. Ja, der Kern von diesem faulen Deal bei Versuchungen ist es, dass man nicht mehr sagt, Gottes Wille geschehe, sondern dass man letzten Endes sagt, mein Wille geschehe. Man denkt es selber besser zu wissen. Überleg mal ganz kurz, hast du auch solche faulen Deals in deinem Leben? Hast du Dinge, wo du weißt, oh, du solltest Gottes Willen tun? Bist du nah bei Jesus, dass er dich korrigieren kann? Ich denke, Judas hatte einmal eine gute Art von Eifer gehabt. Ich denke schon. Man sieht, er ist mit Jesus losgezogen. Judas war 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Judas hat Verantwortung übernommen, indem er den Beutel und Geld getragen hatte. Klar, Johannes berichtet auch im Kapitel 12, dass er ein Dieb war. Aber Judas kann man nicht pauschal als den Bösen sehen. Es ist nicht der Böse, der sich da irgendwie eingeschlichen hat, sondern er war ein Jünger wie alle anderen auch. Er wurde von Jesus gerufen und er hat Ja gesagt. Er hat wie die anderen Jünger alles hinter sich gelassen und ist Jesus nachgefolgt. Judas war nicht der Böse. Und Jesus, als er ihn im Garten trifft, lesen wir Matthäus-Evangelium, sagt er, Freund, wozu bist du hier? Überlegt euch das mal, der Verräter kommt und Jesus nennt ihn Freund. Von daher, ich denke, Judas hatte einmal eine gute Art von Eifer und hat sich verführen lassen. In Hebräer 12, Vers 1 lesen wir so treffend, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Ja, Sünde kann einen schnell umstricken und Judas ist darauf reingefallen und auch wir tun es immer wieder. Der Text heute Morgen ist den meisten gut bekannt und ich hoffe, dass euch diese Predigt eine neue Perspektive auf diesen Text gegeben hat. Und ich wünsche uns allen, dass wir einen guten Eifer haben. Einen guten Eifer für Jesus, einen guten Eifer, dass wir nah bei ihm sind, dass wir den Willen Gottes tun und dass wir wirklich uns vor Versuchungen fernhalten und da aufpassen. Ich wünsche uns Eifer, der gut ist, der uns gut tut, der auf Gott ausgerichtet ist. Ein Eifer, der von Liebe geprägt ist. Amen.